D-Radio Wissen 100.
Also ich weiß noch genau, als ich das erste Mal von diesen Übergriffen gehört habe, das war der 2. Januar, da war ich hier im Sender, ich habe Sendung gehabt, habe moderiert und da waren dann schon irgendwie die ersten Berichte und ich weiß noch, dass wir hier im Sender versucht haben einzuschätzen, ist das jetzt eine große Sache oder ist das so ein Kölner Ding, was die anderen in ganz Deutschland gar nicht interessiert. Die Polizei hat ja tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt keine Infos rausgegeben. Wie war das bei dir?
Also bei mir war das ehrlich gesagt so, dass es viel später erst angekommen ist. Also ich hatte eine große Silvesterparty bei mir zu Hause, auch nicht weit vom Dom entfernt übrigens. Und hatte an diesem langen Wochenende, weil Neujahr war ja auf den Freitag gefallen, komplett abgeschaltet. Also kein Radio, kein Fernseher, kein Internet. Und so richtig durchgesickert ist das bei mir erst am 4. Januar, an dem Montag nach Silvester. Und da habe ich das erste Mal Nachrichten mitbekommen, dass um den Dom eine enthemmte Menschenmenge getobt haben soll und dass Dutzende Frauen von Männergruppen umzingelt, betatscht und beklaut worden sein sollen. Und da war dann auch schon von 1000 Männern die Rede, die sich versammelt hätten, laut Zeugen überwiegend eben Männer aus dem nordafrikanischen arabischen Raum.
Du hast dann zusammen mit einem Kollegen für das niederländische Magazin The Correspondent recherchiert. Ihr hattet 3 Monate herauszufinden, was in dieser Nacht wirklich passiert ist. Also wie es zu diesen Übergriffen gekommen ist und was bei den Behörden möglicherweise auch schiefgelaufen ist. Wo habt ihr da angefangen?
Ja, wir mussten erstmal natürlich schauen, was kann denn überhaupt stimmen und was nicht. Und wir haben also erstmal Zeugen gesucht und Opfer und Täter. Und dann haben wir versucht, an so viele Dokumente wie möglich zu kommen. Also Polizeiprotokolle, Einsatzbericht und so weiter. Und wir haben natürlich versucht, mit Polizisten zu sprechen, dem Ordnungsamt, dem nordrhein-westfälischen Innenministerium.
Hat sich da schnell irgendwie sowas wie ein Bild ergeben für euch?
Ja, am Anfang war die Recherche total irritierend, ehrlich gesagt, weil es passte einfach ganz vieles nicht zusammen. Ein Beispiel. Wir haben mit einer jungen Frau gesprochen. Ich nenne sie jetzt mal Kirsten, weil sie anonym bleiben will. Die war 45 Minuten lang eingekeilt und wurde von mehreren Leuten betatscht. Und Kirsten war auf dem Weg nach Hause. Sie ist in den Bahnhof reingegangen und wollte zu ihrem Zug. Da waren aber die Gleise gesperrt und sie hing also in dieser Menschenmenge unten an so einem Treppenaufgang fest. Und von hinten haben einfach immer mehr Leute nachgedrückt und sie konnte sich nicht mehr bewegen. Ja, und irgendwann fühlte sie dann eine Hand am Hintern und sie hat die versucht so wegzuschieben, aber es war einfach viel zu eng, um sich zu bewegen. Und um sie herum standen Männer. Sie sagt, in dem Fall waren es Flüchtlinge.
Wie ist sie sich da so sicher?
Also sie sagt, sie hat das an der Sprache und an dem Aussehen irgendwie festgemacht. Sie hat wohl beruflich auch ab und zu mit Einwanderern zu tun und naja gut, sicher ist es natürlich nicht. Jedenfalls erzählte sie, dass die so fies anzüglich gegrinst haben und das war ganz schlimm für sie. Und dann hat sie wieder eine Hand gemerkt und diesmal ganz gezielt unter dem Rock in den Schritt rein. Und ja, sie konnte da nicht weg und konnte sich auch nicht gegen dieses Grapschen wehren und konnte auch überhaupt nicht sagen, wer sie da überhaupt anpackt.
Wahnsinnig ekelhaft, eine grauenvolle Situation. Aber es hört sich jetzt nicht so an, als sei das bei ihr so eine Gruppe gewesen, die sie gezielt umzingelt hat, um das zu tun. Also nach diesem Muster, wie wir das von der Silvesternacht ja oft gehört haben.
Ja, genau. Das war aber eben auch Teil dieses ganzen großen Chaos. Und das haben auch viele andere so berichtet. Da haben einfach so ein paar, ja ich sag mal, aufgegeilte Typen einfach die Situation ausgenutzt und ja, sie musste das ertragen, bis der Bahnsteig endlich wieder freigegeben wurde und sie dann hochgehen konnte. Ja, und dann gab es eben auch ganz andere Geschichten. Ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen gesprochen, der nachts im Bahnhof als Flüchtlingshelfer gearbeitet hatte und der erzählte uns, dass es zwar voll war und er auch diese Klaugangs gesehen hat, die er schon früher immer mal wieder am Bahnhof gesehen hatte, also solche Gruppen junger Männer, oft wohl Nordafrikaner, die gemeinsam Leute ablenken und dann
dieses
Sachen...
Dieses Antanzen, von dem immer geredet wird, ne?
Genau, genau. Und dann einfach ja Handys klauen oder was auch immer. Die hat er gesehen an Silvester, aber von sexuellen Übergriffen hat er eben nichts mitbekommen und er sagte, hat sich im Bahnhof auch immer frei bewegen können. Und solche Widersprüche, die gab es einfach total viele in den Interviews. Die einen beobachten Straftaten und die anderen sehen nichts und sind zur gleichen Zeit am selben Ort.
Ja, selbst die Polizisten, habe ich noch in Erinnerung, haben ja später gesagt, sie haben überhaupt nichts mitbekommen, obwohl sie da eben waren.
Ja, genau. Aber man sieht das sogar auf diesen Überwachungsvideos im Bahnhof. Da stehen Polizisten nur Meter entfernt von der Straftat, die gerade passiert. Aber die konnten das durch die Menge einfach nicht sehen. Also es wurde uns immer klarer, dass das keine Widersprüche waren, weil trotz der Böller-Videos, also habe ich mir das Ausmaß dieses Chaos tatsächlich einfach erstmal nicht vorstellen können. Aber das war wirklich an einigen Stellen absolut unübersichtlich. Und ich erinnere jetzt nochmal an Kirsten, die hat mir gesagt, die konnte einfach nicht mal feststellen, wer sie angefasst hat. So eng war das.
Ihr habt mit Opfern gesprochen, Von der Polizei gab es Berichte. Habt ihr denn eigentlich auch mit den Tätern gesprochen?
Nee, das haben wir leider nicht, weil wir haben niemanden gefunden, der mit uns sprechen wollte. Da haben wir uns wirklich die Zähne ausgebissen. Täter haben wir dann tatsächlich nur in den Gerichtsprozessen gesehen und da haben die meistens auch nicht geredet.
Ja, und so richtig viel haben die Prozesse ja auch nicht gebracht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das waren ja wahnsinnig viele Anzeigen, 1200 oder sowas?
Mhm, genau. Und etwas mehr als die Hälfte der Menschen hat ausgesagt, dass sie Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sind.
Und bisher gab es ja gerade mal 3 Verurteilungen.
Ja, wegen sexueller Nötigung, entsprechender Beihilfe, das war ein Duo, und Beleidigung auf sexueller Grundlage.
So, und jetzt muss man das mal sich vorstellen. 1200 Anzeigen und 3 Verurteilungen in einem ganzen Jahr. Das ist einfach tatsächlich zu wenig, oder?
Ja, das ist es und das klingt so, aber die Ermittler, die haben es einfach sauschwer gehabt und das glaube ich denen auch. Die Zeugen konnten die Täter oft nicht beschreiben, so wie Kirsten, oder wussten nicht, wer sie betatscht oder beklaut hatte. Und wenn du mal diese Videos, diese Überwachungsvideos gesehen hast.
Diese verpixelten.
Genau, also das sind Pixelpunkte, Tanzende. Wenn es dann überhaupt mal für eine Anklage gereicht hat, und das war nur 35 Mal der Fall, dann waren es immer noch oft zu wenige Beweise und ich habe mich da so drüber geärgert. Nicht falsch verstehen, es ist super, dass unser Rechtssystem so funktioniert, also dass nicht einfach jemand wegen Behauptung und Vorverurteilung verknackt wird. Aber als ich dann da in dem Gerichtssaal saß, habe ich mir trotzdem gedacht, ich will jetzt, dass endlich mal jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Und das ging nicht nur mir so, du hast das im Gerichtssaal so richtig gespürt, diese Erwartung, so oh, hoffentlich nageln die mal einen fest. Und dann eben auch diese gemeinsame Enttäuschung. Da war zum Beispiel einmal eine Zeugin, ein Opfer, die war massiv begrapscht worden. Und als sie dann vom Richter befragt wurde, war sie sich einfach nicht mehr zu 100% sicher, ob sie jetzt diese Angeklagten wiedererkennt. Und das war so furchtbar, dass sich anzuschauen, wie geknickt und enttäuscht die war und sich dann auch noch zu schämen schien.
Das ist jetzt sozusagen die juristische Aufarbeitung der Sache. Dann gab es aber ja auch die Kritik an der Prävention beziehungsweise an der Arbeit an diesem Abend selbst, an der Polizei, die war in der Kritik. Wie war es denn mit den Behörden zusammenzuarbeiten, mit denen zu reden für die Recherchen?
Das war überhaupt nicht, weil da hat einfach kaum einer geredet. Die haben komplett gemauert. Laufende Ermittlungen, das war immer wieder das gleiche Argument.
Was ja so nicht falsch ist, ne? Also die Ermittlungen gab es ja.
Ja, das ist schon verständlich, das stimmt. Aber auf der anderen Seite war da ja ein berechtigtes öffentliches Interesse. Also was ist da wirklich passiert? War das wirklich organisiert? Wer hat da, hast du schon gesagt, wer hat welche Fehler gemacht? Wird was vertuscht? Und vor allem, kann das nochmal passieren? Und dieses Informationsvakuum, was da entstanden ist, das hat ja auch erstmal Raum gegeben für diese ganzen wilden Spekulationen und kollektiven Anschuldigungen.
Wenn die Behörden nicht mit euch geredet haben, woher hattet ihr dann die Information?
Also das meiste, was wir benutzen konnten für die Rekonstruktion dieser Nacht, das stammte zum Beispiel aus Berichten der Polizei und des nordrhein-westfälischen Innenministeriums. Teils war das öffentlich zugänglich, teils irgendwo durchgesickert, da kam man schon dran. Und ganz viele Informationen konnten wir auch aus Antworten der Landesregierung auf sogenannte kleine Anfragen im Landtag ziehen. Ja, und nachdem wir das dann durchgeackert hatten, waren wir total baff tatsächlich, wie viel da wirklich schiefgelaufen war. Das konnte man sich eigentlich nicht vorstellen. Also ich sag mal so, den normalen Polizisten vor Ort mache ich überhaupt keinen Vorwurf, weil die sind komplett überrollt worden. Aber in der Führung sind massive Fehler passiert und zum Beispiel, dass keine Verstärkung angefordert wurde, weil die dachten, die Lage im Griff zu haben.
Das Ganze wurde ja dann auch untersucht in einem Untersuchungsausschuss im Landtag in Nordrhein-Westfalen im März, April, glaube ich, da kamen dann auch immer mehr Details ans Licht. Also irgendwann hieß es zum Beispiel mal, dass es kein gemeinsames Sicherheitskonzept von Polizei, Stadt und Rettungskräften gab, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil Silvester anders als Karneval oder andere Großveranstaltungen keine offiziellen Veranstalter hat.
Ja, das war total unglaublich, aber also ziemlich bitter. Die haben das aber übrigens jetzt geändert, nur zur Info. Jetzt gibt es bei solchen Events ohne Veranstalter wie Silvester eben ein Sicherheitskonzept. Ja, und dieser Ausschuss, der hat schon gute Arbeit geleistet. Also die haben mehr als 170 Zeugen vorgeladen und bergeweise Dokumente gesichtet. Und da ist schon viel rausgearbeitet worden, was vorher vielleicht nur vermutet und behauptet wurde, im Detail aber nicht klar war. Auf der anderen Seite hatte man schon den Eindruck, dass da auch Parteipolitik leider verhandelt wurde. Also wenn es zum Beispiel um mögliche Verfehlungen des Innenministers von Nordrhein-Westfalen ging, dann hat sich die Opposition da gerne mal festgebissen und dann rutschten diese Befragungen derart ins Detail ab. Das hatte dann mit der Aufklärung der Silvesterereignisse kaum noch zu tun. Aber was mich vor allem genervt hat, war, dass ich das Gefühl hatte, viele Leute konnten sich da einfach prima hinter verstecken. Also wenn wir angefragt haben, dann hieß es, nö, ich darf nichts sagen, laufende Ermittlungen, Sie wissen schon. Und das war streckenweise super frustrierend.
Also was ich krass finde, es ist ein Jahr vergangen und wir wissen total wenig. Also wir wissen, was bei der Polizei und beim Ordnungsamt schiefgegangen ist. Dass die das Eskalationspotenzial der Silvesternacht im Vorfeld total falsch eingeschätzt haben, dass sie unterbesetzt waren und die Lage überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen konnten, wie du schon gesagt hast.
Ja, und wir wissen, dass es massive Kommunikationspannen gab und wir wissen, dass der Großteil der Täter, die ermittelt werden konnten, aus Marokko und Algerien kamen und überwiegend übrigens schon länger in Europa waren. Das heißt eben nicht als Flüchtlinge 2015 ins Land gekommen sind, wie ja vielfach behauptet wurde. Und wir wissen, dass es unter denen auch welche gab, die wegen bandenmäßigem Betatschen und Klauen schon bekannt waren. Aber wir wissen ehrlich gesagt noch immer nicht, wie es überhaupt zu dieser extremen Eskalation kommen konnte, also zu diesen massiven sexuellen Übergriffen.
Nur hast du jetzt wirklich lange recherchiert zu dem Thema. Glaubst du denn, dass wir diese Erkenntnis irgendwann nochmal kriegen können?
Nö, also ich muss leider sagen, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es nie rausfinden. Aber es gibt halt einfach nicht so diese eine Erklärung. Also man kann nicht behaupten zum Beispiel, dass es ein rein kulturelles Phänomen war. Das stimmt einfach nicht. Und das haben ja auch alle Flüchtlinge und auch Illegale gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Wir verurteilen das. Wir ticken so nicht. Und es gibt bis heute auch keine Hinweise auf organisierte Kriminalität oder darauf, dass das jemand wirklich geplant oder dazu aufgerufen hätte. Das sagt auch das BKA. Die Leute haben sich wohl zum Feiern verabredet und es ist davon auszugehen, dass wenige der Männer sich wohl auch verabredet hatten, Straftaten zu begehen, ja. Aber dann hat sich einfach so eine ganz fatale Dynamik ergeben. So Alkohol, Anonymität, dass die Polizei nicht durchgegriffen hat, all das hat das dann befördert. Und das ist meiner Ansicht nach die plausibelste Erklärung, die ja auch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gutachter so teilen. Also Fakt ist, ich weiß es nicht. Es weiß eigentlich keiner und damit müssen wir wohl klarkommen.
Auch wenn es nicht einfach ist. Katrin Ohlendorf über die Silvesternacht in Köln, die vieles verändert hat. Danke dir.
Bitte.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.